Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wenn in diesen Corona-Zeiten, so wie gerade wieder im Teil-Lockdown, auch kein Amateursport möglich ist, weisen Vereine regelmäßig darauf hin, wie wichtig Sport gerade für Kinder und Jugendliche ist. Einerseits fehlt Bewegung, andererseits fehlen soziale Kontakte und eine Bildungsebene, die der Sport wie kaum ein anderer Bereich bietet. Schließlich lernen Kinder, wie man sich in einem Team verhält, wie man sich durchsetzt oder zurücksteckt, wie man mit Siegen und Niederlagen umgeht. Doch wie können Trainer gezielt Werte vermitteln und das Teambuilding fördern? Silvia Plahl war noch vor dem Teil-Lockdown in einigen Sporthallen unterwegs und hat beobachtet, wie im Verein fürs Leben gelernt wird und der Sport als Motor der Persönlichkeitsentwicklung funktioniert.
Jungs, let's go! Lass sie nicht hängen! Ihr dürft dribbeln, guter Tacke!
Dienstagnachmittag, 17 Uhr. Basketballtraining in einer Bayreuther Sporthalle.
Kopf hoch, Kopf hoch!
18 Jungen zwischen 12 und 14 Jahren machen Tempo. Die beiden Trainer stehen am Spielfeldrand. Sie unterhalten sich kurz, lassen das Spiel laufen und unterbrechen dann.
Was können wir machen, wenn Paul nach hier attackiert?
Nach
da
gehen zusammen.
Ich habe keine falschen Antworten. Was ist denn wichtig? Was willst du ihm nicht geben? Willst du ihn da lang lassen oder ja, da lang lassen?
Ich will ihm eher.
Genau, in die Ecke schicken, weil der Korb ist ja wichtig, ne? Ja. Genau, da wollen wir hin, dass sie von alleine kommunizieren. Also, dass sie alleine sagen, was könnten wir besser machen? Was ist ein kleiner Tipp für dich?
Zieh Pia nach da, zieh Pia nach da, zieh Johannes in die Mitte.
Jetzt zum Beispiel der Max, der redet immer extrem gut. Von alleine, ohne dass man was sagt. Mit 12 ist das schon cool.
Kilian, Max, Johannes, Paul, Liam und die Teams legen wieder los. Das Trainerduo scheint kaum zuzusehen, doch das wirkt nur so. Chris Ludwig und Johannes Ködel wissen, was sie tun. Sie haben in letzter Zeit hier einiges im Training verändert.
Früher hat man mal alles genau vorgegeben und jetzt lässt man die eher frei arbeiten und dann auch mal sagen, vielleicht fällt ihnen selber was auf, was nicht so gut war.
Johannes Ködel, ein großer und zugewandter Mann mit gestyltem Kinnbart, 27 Jahre alt. Im Hauptberuf ist er Finanzkaufmann und daneben ehrenamtlicher Trainer beim Sportverein Basketballclub Bayreuth. Das bedeutet, viermal die Woche für Jungen im Teenageralter da sein, die in der Bayern- und Landesliga spielen. Künftig soll es aber hier noch um einiges mehr gehen als um den Spaß, den Wettkampf und den sportlichen Erfolg. Denn Johannes Ködel ist seit kurzem auch ein sogenannter Game Changer. Silke Meier geht in ihr Büro der Dirk-Nowitzki-Stiftung in Würzburg. Vor ihr hängt ein großes Plakat an der Wand. Auf ihm steht der Schriftzug mit dem Stiftungsmotto.
Genau, Empower Young People in Sports. Also diesen Menschen wollen wir eigentlich stärken, der diese unglaublich verantwortungsvolle Aufgabe im Alltag durchführt.
Game Changer auszubilden, diese Idee hat Silke Meier mit ihrem Bruder Dirk-Nowitzki entwickelt. Die ausgebildete Lehrerin ist selbst Basketballtrainerin und erzählt, sie hätten die vielen jungen Engagierten gesehen. Auf dem Platz, in der Halle und auf dem Lauffeld. Junge Frauen und Männer, die Kindern und Jugendlichen Sportarten beibringen, sie auffangen, anspornen, unterstützen, schützen und begleiten.
Und was wir auch gesehen haben, ist das Potenzial des Sports. Also es wird halt natürlich im Vereinssport viel Fokus drauf gelegt, auf höher, weiter, schneller gewinnen, Leistung, aber da ist noch ganz viel unentdecktes Potenzial, was der Sport auch hat, was er für die Gesellschaft leisten kann.
Das Potenzial im Sport.
Man lernt, sich zu bewegen, Bewegungen gezielt einzusetzen, aber man eignet sich auch Regeln an und übt, sie einzuhalten. Man erlebt, dass man gewinnt und verliert. Man trägt Konflikte aus, achtet auf das Miteinander im Team und respektiert die Verschiedenheit der Mitspielerinnen und Mitspieler. Enttäuschungen hält man aus und gibt nicht auf. Und man merkt, wie das eigene Verhalten auf die anderen wirkt und wie man sich auch selbst verändern und sich weiterentwickeln kann.
Und es passiert nicht einfach, wenn man einen Ball in die Mitte schmeißt. Da muss man schon wissen, was man tut. Was will ich mit den Kids, was will ich denen vermitteln und da wird man einfach auf sich alleine gestellt und es fehlen so die Verbündeten oft. sodass man da schon oft dran denkt, aber weiß nicht, wie man es umsetzt mit konkreten Übungen oder fühlt sich da so ein bisschen allein auf weiter Flur.
Seit 2019 kommen nun also jedes Jahr 20 junge Frauen und Männer zwischen 18 und 27 Jahren aus ganz Deutschland auf den 41 Campus der Dirk-Nowitzki-Stiftung. Aus den Sportarten Handball, Fußball, Leichtathletik, Hockey und auch aus Sportprojekten. Sie denken dort zuerst darüber nach, wo ihre eigenen Stärken liegen und was für ein Trainer oder eine Trainerin sie sein möchten. Dann geben ihnen Experten und Profis pädagogisches Fachwissen und praktische Tipps mit auf den Weg. Wie man Werte vermitteln kann oder Empathiefähigkeit übt und wie man wertschätzend miteinander spricht. Basketballtrainer Johannes Ködel hat das total motiviert.
Ich bin am selben Tag noch auf Training gefahren und habe direkt die Jungs zusammen und gesagt, so, jetzt reden wir erst miteinander.
Als er nachfragte, stellte der Trainer prompt fest, die 12- und 13-jährigen Spieler wussten ziemlich schnell, was ihnen in der Mannschaft wichtig ist.
Sich mal gegenseitig loben und mal sagen, hey, hast du gut gemacht, und dachten wir jetzt schon sehr drauf. Und das miteinander, jeder soll den Ball haben und pusht euch gegenseitig. Und egal, wo wir auftreten, dass es da kein Gegeneinander gibt. Es ist ja trotzdem ein Konkurrenzkampf auch bei uns, aber das darf man nicht spüren. Ne? Die können volle Leistung geben und auch ehrgeizig sein. Da kann auch mal die Fetzen fliegen, aber immer mit einem positiven Miteinander.
Der erste Schritt ist gemacht. Es sollen weitere folgen.
Die Bildungspotenziale des Sports werden ja ganz oft als ja so implizit vermittelt. Also wenn wir mit Kindern und Jugendlichen Sport treiben, dann lernen die das sowieso im Sport.
Sport mit jungen Menschen bedient eine pädagogische Erwartungshaltung. Das unterstreicht Karin Petri. Sie ist Sportsoziologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Das geht automatisch. Das kommt dann als Prozess, als Lernerfolg, als Ergebnis hinten raus. Wir wissen aber von vielen Studien, dass das nicht so passiert. Das heißt, wir müssen das eigentlich inszenieren. Das heißt, es muss ein klares Lernziel sein. Und diejenigen, die das anleiten, sei es jetzt die zukünftigen Sportlehrer und Sportlehrerinnen, die wir an der Sporthochschule ausbilden, sei es die Übungsleiter, die in den Vereinen unterwegs sind, oder eben die Jugendsozialarbeiter, die in sozialen Brennpunkten arbeiten, müssen sehr genau für sich wissen, wie man dieses Potenzial entwickelt.
Karin Petri fügt jedoch auch gleich hinzu, es werde ihnen kaum beigebracht. An der Hochschule in Köln gäbe es nur wenige Module dazu, etwa
Managing Diversity, also wie gehe ich mit Vielfalt um, die ich womöglich in meinen Schulklassen oder in meinen Gruppen im Verein finde. Wie schaffe ich es, sozial integrativ meinen Unterricht anzuleiten?
Schicken Eltern ihre Kinder in einen Sportverein, erwarten sie, dass ihnen dort die technischen Fertigkeiten beigebracht werden, im Tennis, Volleyball oder Eishockey. Die bessere Technik im Sozialverhalten ihres Kindes haben sie meist nicht im Blick.
Und es muss eben auch deutlich sein, dass das mit ein Ziel des jeweiligen Sporttreibens ist.
Das habe ich beim Sport gelernt. Mit diesem Slogan griff der Deutsche Olympische Sportbund 2013 das Thema auf. 2015 dann startete der Landessportbund Nordrhein-Westfalen eine groß angelegte Kampagne mit Fotos, Videos und Plakaten für die Vereine.
Respekt erweisen in den Kampfsportarten, Haltung zeigen beim Bodenturnen, Entscheidungen treffen beim Fechten, durchhalten an den Ringen, zusammenwachsen, Freude teilen, selbstbewusst leben, Niederlagen aushalten.
Doch wie man all die Dinge lehrt, die Antwort auf diese Frage bleibt zum großen Teil den TrainerInnen, ÜbungsleiterInnen und den Vereinen überlassen. Nicole Gressner vom 1. VfL Fortuna Marzahn schloss sich der Kampagne an. Sie leitet bei dem Berliner Verein seit 1995 die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik. Mehrere Dutzend Mädchen von 4 bis 11 Jahren teilen sich hier an jedem Trainingsnachmittag in 3 Gruppen eine Halle. Wenn es keine Einschränkungen wie zurzeit gibt. Eine Etage höher im Aufenthaltsraum erzählt Nicole Gressner, die ganze Abteilung unterstütze die jungen Frauen, die unten mit den Mädchen arbeiten. Die jüngste Übungsleiterin im Team ist 15 Jahre alt.
Wir bilden immer ein Tandem, das heißt ein erfahrener Übungsleiter, ein junger Übungsleiter. Wir lassen nie die jungen Übungsleiter alleine.
Und wie lernt man in so jungen Jahren, die noch jüngeren Mädchen zu stärken?
Indem man ihnen diese Verantwortung schon übergibt, aber auch sie wertschätzt. dass wir sie gut einbetten, dass wir ihnen freien Weg geben. Aber du bist trotzdem nicht allein gelassen. Wir fangen dich hier auf und wir führen dich.
Und über oben und runter schließen. Guck mal, du bist bestimmt da, oder?
In der Halle schart Xenia Wolotko gerade ihre Trainingsgruppe um sich. Eine Handvoll quirliger 5-, 6- und 7-Jähriger. Die Übungsleiterin mit dem dunklen Pferdeschwanz ist 17. Ihre Tandempartnerin Susanna Nikolenko, 53, überlässt ihr die Regie.
Mit Kleinen umzugehen ist schon eine Kunst, dass die einem zuhören und das machen, was man auch möchte. Und wir sprechen mit denen auch ganz viel. Nicht, dass die einfach nur denken, heute ist Training, sondern bewusst einfach, dass sie dabei sind, was die machen. Die müssen wissen, was die machen.
Es beginnt mit dem Begrüßen. Und Xenia Wolotko demonstriert einmal kurz, wie es abläuft.
Mädels, so, Trainingsbeginn. Erstmal hallo, wie geht's euch?
Gut.
Allen geht's gut, einfach zur Kontrolle. Und dann kleiner Ablauf, so, wir machen heute Erwärmung. Dann machen wir ein bisschen was mit dem Seil, Überspagat, ganz normal. Am Ende, wenn ihr fleißig seid, spielen wir.
Ja.
Ja. Und dann kommt wahrscheinlich ein Ja und dann fängt's an, je nachdem, ob wir mit dem Seil beginnen oder mit dem Laufen.
Zuerst aber wollen die Mädchen noch selbst zu Wort kommen.
Wir lernen hier Spagate, Überspagat, noch Hampelmannen. Wir machen auch eine Kür, ganz verschiedene. Und es macht ganz doll Spaß, na, weil man braucht Bewegung. Hier kann man viel Freunden lernen.
Trainingsalltag. Er ist straff und kompakt organisiert und sehr viele stemmen ihn ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Die jungen Leute im Verein übernehmen meist die Nachwuchsarbeit und gerade ihnen fehlt dann oft der Rückhalt. Das treibt auch den Basketballer Johannes Ködel um.
Wie kann man den Kindersport weiterbringen? Was können wir gemeinsam für Aktionen machen? Und jeder sagt, ja gut, mach's halt irgendwie.
Diese Aufgabe soll für die Game Changer jetzt einfacher werden, weil sie konsequent an den Themen dranbleiben. Die eigene Rolle als Bezugsperson, Mentorin oder Mentor sein. Die Unterschiede in der Gruppe wahrnehmen, alle mitnehmen und teilhaben lassen. Die jungen Frauen und Männer sollen sich immer wieder ein Ziel setzen, damit ins Training gehen und sich untereinander darüber austauschen, wie es klappt. Silke Meyer ist überzeugt, dass sich die Game Changer so mit der Zeit ein gutes Handwerkszeug erarbeiten.
Viele treibt das Thema Kommunikation um. Auch dieses eigentlich nicht urteilen, das hast du gut oder schlecht gemacht, sondern so, ja, wir sind gerade selber dran, da Worte zu finden. Also vielleicht, ja, wie geht es denn noch kraftvoller oder wirksamer? Ein Kind soll sich nicht gut oder schlecht fühlen, sondern sehen, es geht um einen Prozess auch und nicht um ein Urteil.
Die Sportsoziologin Karin Petri sagt, Kinder und Jugendliche sollten bei jedem kleinen Lernelement die Chance bekommen, dass sie selbst verstehen und begreifen, was gerade mit ihnen geschieht. Kleine Gesprächsrunden helfen, aber auch sogenannte Feedback-Spiele, wie zum Beispiel eines zum Thema Vielfalt und Toleranz.
Wenn ich jetzt Jungs habe, ich spiele gerne mit Mädchen Fußball und dann gibt es eine Ja und eine Nein und eine Vielleicht und manchmal Ecke und dann sieht man so ein bisschen über sich positionieren im Raum, wie eben Kinder sich selber einschätzen und reflektieren.
Auch Football Free gilt als gute Anregung. Eine Idee der weltweiten Street-Fußball-Organisation Kickfair.
Fußball mit drei Halbzeiten. In der ersten Halbzeit handeln die Mannschaften die Regeln aus. Die zweite Halbzeit wird gespielt. Und im dritten Teil geht es um die Frage, wer die Regeln besser eingehalten hat. Das gibt Fairplay-Punkte und auch mit ihnen kann man siegen.
Oder das beliebte 3 gegen 3 im Street-Basketball. Ohne Regeln, ohne Schiedsrichter. Da muss jedes Foul und jeder Streitpunkt einzeln verhandelt werden.
Das kann dann schon mal ein bisschen dauern. Das kann auch ein bisschen lautstarker werden. Aber das wesentliche Merkmal ist es, dass die Kinder und Jugendlichen gemeinsam das Spiel dann weiter fortsetzen und auch ein Stück weit lösungsorientiert arbeiten. Diese Form der Reflexion ist aber auch so wichtig, weil wir wollen ja eigentlich nicht beim Sport stehen bleiben, sondern das Ziel ist es ja, dass wir den Transfer in das Alltagserleben der Kinder schaffen.
Man darf den Sport nicht versportlichen.
Jochen Zinner ist Professor an der privaten Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin. Hier leitet der Sportwissenschaftler ein Institut für Leistungssport und Trainerbildung. Und von hier aus betreut er seit 2011 auch das Projekt Berlin hat Talent, eine Zusammenarbeit von Landessportbund und Senat in Berlin. Es begann damit, mit einem Motoriktest die Fitness der Berliner DrittklässlerInnen zu untersuchen, um die Talentierten herauszufiltern und zu fördern, aber auch um diejenigen in Bewegung zu bringen, die Schwächen zeigen. Schnell war klar:
Natürlich haben die zu wenig Bewegung, aber es gibt Potenzial. 90% der Kinder freuen sich auf die Sportstunde, 70% wollen mehr Sport treiben. Das lockt doch. Mit denen muss man was machen. Das muss man bloß jetzt richtig tun.
Das Hochschulteam entschied also, gezielt Talent- und Bewegungscoaches auszubilden.
Wer redet 10 Minuten mit denen über Fairness, über Ernährung, über Medien? Wer kann denn das? Wir brauchen hier Sozialakteure im Sport, Sozialentwickler.
Und Jochen Zinner hat auch eine genaue Vorstellung davon, was die neuen Coaches und Coachinnen verinnerlichen sollen.
Ich muss Aufgaben stellen, die unerwartet Erfolg bringen. Du kannst den Kind nicht sagen, mach das jetzt mal. Du musst einladen, ermutigen, inspirieren. Nicht kletter mal hoch, sondern sag, hättest du nicht Lust? Guck mal, du kommst jetzt bisher, hättest du nicht Lust, bis hoch zu klettern? Du schaffst das. Ein Coach, der muss möglichst Aufgaben stellen, von denen derjenige, der die kriegt, nicht so richtig glaubt, dass er das schafft. Und das macht Lust. Und es ist auch klar, dass man das nicht hineinreden kann, sondern das müssen die sich selber aneignen.
Ne?
Ein paar Tage später in Berlin-Reinickendorf. 20 junge Männer sind zum Ringertraining in die Halle einer Grundschule gekommen. Ein Angebot der Brüder Sinan und Shemsi Hanli. Der Ringer Sinan Hanli, 46 Jahre alt, in Berlin geboren, war mit 15 Jahren Jugendweltmeister. 3 Jahre später gewann er nach der Gold noch eine Bronzemedaille. 2015 gründeten die Brüder Hanli den Verein KSV Reinickendorf Ringen. Während sein Bruder schon die Aufwärmrunden gestartet hat, sitzt Sinan Hanli noch kurz an einem kleinen Tisch vorne im Geräteraum. Heute war hier bereits einiges los.
Genau, heute war schon eine Mädchengruppe da. Die sind zwischen 8 und 11. Und dann haben wir die fortgeschrittenen Kinder, das nennen wir schon eine Wettkampfgruppe. Und jetzt sind die großen Jugendlichen dran. Und das sind meistens Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Sie alle versucht er möglichst unterschiedlich und optimal zu fördern, sagt der ehemalige Weltmeister. Der sehr freundliche, kleine und kräftige Mann ist deshalb neuerdings auch zertifizierter Talent- und Bewegungscoach.
Und ich habe sehr viel gelernt. Pädagogik und Trainingsmethodik und vieles mehr, dass alle Kinder und Jugendliche unterschiedlich sind. Man muss sie unterschiedlich behandeln. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ich kann den Jugendlichen und Kindern beim Technik erklären besser helfen, zum Beispiel, indem ich mich in deren Augenhöhe begebe und mit einer gedämpften Stimme alles erkläre.
Denn Sinan Hanli möchte vor allem eines: Respekt vermitteln.
Gegenüber den Gegner, gegenüber Menschen, Frauen vor allem. Indem man erstens das vorlebt, indem man selbst als Trainer zum Beispiel umgangssprachlich nicht ausrastet, fast in jeder Situation Herr der Lage ist, dass man versucht, alle Fragen zu beantworten.
Auf den Matten ringen die jungen Männer. Man trainiert hier Selbstvertrauen, Disziplin und Ausdauer, sagen die beiden Brüder Ali und Fatih. Milenko ist 15.
Man lernt halt auch, dass man eben nur Gewalt anwendet, wenn man auch muss. Und nicht, wenn man einfach mal Bock drauf hat, sozusagen. Man muss natürlich auch wissen, wann man es benutzen darf. Wenn du zum Beispiel so ein Typ, der 2 Köpfe kleiner ist, als du dich anmachen will oder was, oder mit dir kämpfen will, dann gehst du einfach weg. Aber wenn jetzt jemand, der schon so groß ist wie du, dich anmachen will, dann kannst du diese Techniken benutzen. Wenn ein kleinerer oder schwächerer dir angreift, lernst du halt auch mehr mit Wörtern, weil er kann dir ja nicht wirklich wehtun, wenn er viel kleiner ist und schwächer ist.
Kommunikation ist ganz wichtig. Heutzutage, da muss man sehr viel darauf eingehen, dass man seine Wünsche äußern muss, und zwar auf einer netten Art und Weise. Wenn man damit etwas nicht einverstanden ist, dann muss man das auch sagen und nicht anstaunen lassen und dann irgendwann auf einer aggressiven Art und Weise explodieren.
In Schulen bietet Sinan Hanli immer wieder Anti-Gewalt-Trainings an. Und sein breites Engagement macht deutlich, wie sich der Sport mit vielen Sozialprojekten überschneidet. Darauf reagieren die Akteure. Der Sportwissenschaftler Jochen Zinner etwa gründete 2019 in Berlin den neuen Bachelorstudiengang Soziale Arbeit und Sport. Und in Wien gibt es bereits einen Nachfolger. Auch die Sportsoziologin Karin Petri meint, dass man beides gut miteinander kombinieren kann.
Es gibt zum Beispiel hier im Kölner Raum eine Organisation, die heißt Rheinflanke. Die macht eine fantastische pädagogische Arbeit mit genau diesen Ansätzen, die genau diese Bildungspotenziale freisetzt in sogenannten sozialen Brennpunkten. Und ich glaube, dass wir von diesen Trägern, die in dem Thema wirklich auch schon große Expertise haben, jetzt mal im normalen Verein, sehr, sehr, sehr viel profitieren könnten, wenn also Methoden auch aus der Jugendsozialarbeit in diese Vereinsarbeit stärker integriert werden würden.
Silke Meyer sagt im Büro der Dirk-Nowitzki-Stiftung dazu:
Die Kombination aus Sport und sozialer Arbeit und Bildung ist eigentlich genau mein Feld, wo ich mich richtig wohlfühle. Und das ist eigentlich die Mischung, die von uns selber auch als sehr wertvoll angesehen wird, weil sonst bewegt man sich ja doch immer so in seinem Töpfchen, und da mal über den Tellerrand rauszuschauen und auch Sport und soziale Arbeit zusammenbringen, das ist einfach so unser Steckenpferd und es klappt da auch sehr gut in der Ausbildung.
Da wünscht sich die Stiftungsleiterin, dass noch viel mehr junge Menschen aus Sozialprojekten Gamechanger und Changerinnen werden. Denn noch kommen überwiegend Frauen und Männer aus den Vereinen in das Programm. Dort im Vereinssport fordert der Basketballtrainer Johannes Ködel aber auch mehr Anerkennung und feste Stellen.
Dass es wirklich nachhaltig mal ein Konzept gibt, dass man sagt, pass auf, hier zusammen, keine Ahnung, mit der Stadt, mit Sponsoren, dass man hier was aufbaut.
Einstweilen achtet er jetzt mit vielen neuen Impulsen auf Teambildung, gute Kommunikation und Partizipation und vor allem darauf, dass er den jungen Basketballern zuhört. Gute Idee. Sie sollen das Schlusswort haben. Maximilian, Liam und Johannes, 12 Jahre alt.
Was habt ihr für euch gelernt beim Basketball?
Mein Selbstwertgefühl zu steigern, und dann habe ich gelernt, mich selbst mehr zu schätzen.
Sachen, die ich noch nicht davor konnte, auszuprobieren.
Dass man nicht immer selber den Ball hat, dann macht es eigentlich auch immer mehr Spaß. Oder wenn man selber merkt, dass man jetzt wirklich sich gesteigert hat und was gelernt hat. Du brauchst schon Lust und Spaß. Aber das hast du eigentlich am Basketball.